Genau. Nehmt euch gerne eine Bibel. Ich lese den Predigtext aus Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Mit diesem Text, liebe Gemeinde, befinden wir uns direkt im Anschluss an die Pfingstpredigt von Petrus. Also Ausgießung des Heiligen Geistes, Predigt. Gute Kombination übrigens. Der Heilige Geist kommt als Stellvertreter Gottes auf die Erde und Paulus hält eine wirkmächtige Predigt zu den Anwesenden. Und das kommt uns vielleicht total spektakulär vor, aber wahrscheinlich müssen wir uns das so vorstellen, dass das alles erstmal im Wohnzimmer, im Obergemach stattgefunden hat und sich so langsam den Weg auf die Straße bahnte. Leute haben gemerkt, da passiert irgendwas, da ist irgendwas anders, da horchen wir mal nach. Und Petrus tritt vielleicht raus auf die Straße und er begegnet Menschen. Und die Menschen haben Fragen, was ist da los? Und Petrus hat die Möglichkeit, zu ihnen zu sprechen. Er kommt mit ihnen ins Gespräch, ein Predigt-Nachgespräch sozusagen. Ne? Als ich die Apostelgeschichte auf so einer Zugfahrt gelesen habe, hat mich ein Wort immer wieder beeindruckt und beschäftigt in diesem Buch. Und dieses Wort taucht 8-mal auf, wenn es mich nicht täuscht, in der Apostelgeschichte und außerhalb der Apostelgeschichte nur noch 3-mal im Neuen Testament. Und es ist ein Wort als Eigenschaft, die wir uns, glaube ich, zu eigen machen wollen. Das wollen wir. Und ich glaube auch, dass das eine Eigenschaft ist, die wir uns zu eigen machen sollen. Dieses Wort heißt unerschrocken. Unerschrocken. Steht da 8-mal so in der Apostelgeschichte, ziemlich gut verteilt. Das griechische Wort dazu heißt Paresia. Paresia. Und das hat ganz viele Bedeutungen. Ich nenne euch mal 4, die mir besonders gut gefallen haben. Also da steht dann im Deutschen Unerschrockenheit, unerschrocken. Aber es gibt viele Synonyme für dieses Wort. Gut gefällt mir Freimut. Ja, Paresia, das ist auch Freimut. Also der Mut, die Freiheit zu haben, etwas mutig zu tun. Freimut. Dann aber auch Dreistigkeit. Ja, Dreistigkeit, also etwas gegen alle Widerstände zu tun. Ich habe die Dreistigkeit, etwas zu sagen, obwohl ich weiß, dass es vielleicht auf Widerstand trifft. Und dann das nächste Wort, das mir gefällt, ist Unverfrorenheit. Also steckt da Verfrorenheit drin, irgendwas mit Frieren so, ne? Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Ich habe mir das so vorgestellt. Eine Unverfrorenheit, also eine Hitze sozusagen für etwas, ein Feuer für etwas. Ja? Und das letzte Wort ist Zuversicht. Also dass Unerschrockenheit bedeutet, dass ich auf etwas hoffe, dass es auf guten Boden fällt. Und genau von diesem unerschrockenen Reden handelt die Apostelgeschichte durchgängig, die ganze Zeit, von vorne bis hinten. Die Apostel reden unerschrocken und ich glaube, davon können wir uns einiges abschneiden. Und wenn wir die 6 Predigten hören, dann lernen wir vielleicht auch für uns, was es bedeutet, unerschrocken von unserem Glauben zu reden. Das sollte uns heute bestimmen. Unerschrocken von der Botschaft von Jesus erzählen. Aber wie lautet diese Botschaft, damals und wie kann sie heute für Menschen lauten? Wie kann sie heute so lauten, dass das passiert, was den Leuten damals passiert ist, die es da in Apostelgeschichte 2 zum ersten Mal gehört haben, wo Lukas, der Schreiber dieser Apostelgeschichte, der Verfasser sagt, es geht sie im Innern an, es traf sie ins Innerste. Diese Predigt traf sie ins Innerste. Ja, ist bei meinen Predigten ja meistens so, ne? Würde ich mir wünschen. Also Wort, Botschaft soll ins Innerste treffen. Wie schaffen wir das? Wie klappt das, dass Worte so ankommen? In einer anderen Übersetzung wird dieses ins Innerste treffen, in anderen Übersetzungen viel drastischer noch ausgedrückt. Das ist so eine weichgespülte Übersetzung. Also wenn wir andere Übersetzungen angucken, dann steht da sowas wie, es drang ihnen durch das Herz. Also nicht irgendwie vors Herz, sondern es drang ihnen durch das Herz. Oder da steht auch, es gab ihnen einen Stich ins Herz. Oder sogar, es zerschnitt ihnen das Herz. Das beschreibt ja ein Gefühl, keine Realität, dass ich irgendwie bluten würde, als wenn das Herz kaputt wäre. Aber vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn euch etwas einen Stich ins Herz gibt. Ich erinnere mich an so eine Situation, wo ich auf einer Freizeit als Teenie war und unheimlich auf dieses Mädel stand. Und am Abschluss dieser Freizeit, das war so Routine, gab es immer einen Abschlussabend. Ja, einen Abschlussabend. Und du hattest dann die ehrenvolle Aufgabe, als junger Bub ein Mädchen anzusprechen, mit dem du hingehen wolltest. Und es ist dann so, dass du, nee, nicht du, also ich, mir tagelang vorher Gedanken gemacht habe, wie sprichst du sie jetzt an? Und dann habe ich sie in der Küche angesprochen. Und habe sie gefragt, hast du Bock, mit mir zum Abschlussball zu gehen? Nö. Wie jetzt? Hey, ich habe mir tagelang Gedanken gemacht, war da innerlich mit meinem Herzen bei, wie mache ich das jetzt? Die beste Taktik gewählt in der Küche. Und dann sagt sie, nö. Und das ging mir durchs Herz. Das gab mir einen Stich ins Herz. Davon musste ich mich erstmal erholen. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Das ist meine Geschichte. Vielleicht habt ihr ähnliche Geschichten, an die ihr denkt, wenn euch etwas ins Herz sticht. Aber wir merken, worum es geht. Es geht da um eine Art Verzehren, um Verzweiflung, ja, um das Wissen, dass Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie sein sollten. Da dringt mir etwas durch Herz. Das nimmt mich mit. Das macht mich brutal betroffen. Und das ist das, was die Botschaft von Petrus mit den Leuten macht, die sie hören, ne? Also, was ist die Botschaft der Kirche? Was ist unsere Botschaft? Was machen uns die Apostel vor? Ein Vers vorher, in Vers 36, sagt Petrus zu den Leuten, er macht ein Statement und er sagt, liebe Leute, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und zum Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus provoziert Gegenwind, ne? Die Meinung von Petrus polarisiert. Aber es trifft die Leute irgendwie ins Herz. Und er klagt sie an, sozusagen. Er sagt, ihr habt Jesus gekreuzigt. Es mag sicherlich Leute gegeben haben, die gesagt haben, oh, hau bloß ab. Aber anscheinend waren da einige Leute dabei, die gesagt haben, das trifft mich in meinem Herzen, ins Innerste. Ne? Die haben sich überzeugen lassen. Ja, wir sind es, die Jesus gekreuzigt haben. Aber das Ding war damals, die Leute haben etwas von Jesus kapiert. Die Leute haben etwas von Jesus verstanden. Ist das heute auch noch so? Lukas benutzt hier in Vers 36 zwei Titel für Jesus. Also Kyrios, Gesalbter, Messias, du liebe Zeit. Checkt doch keiner mehr. Leute, wenn du heute zu jemandem gehst und sagst, du hast Jesus gekreuzigt, er ist der Kyrios, er ist der Gesalbte. Hui. Weiß nicht, ob ihr da auf so eine gute Gesprächsebene kommt. Also, wie schaffen wir Anknüpfungspunkte für Menschen? Also Leute damals haben etwas von Jesus verstanden, weil er der im Alten Testament Bezeugte war. Leute haben das Alte Testament gekannt und verstanden. Die Rede, die Petrus hier hält, ist eine Rede an Juden. Die wussten Bescheid. Die wussten um Verheißungen Gottes Bescheid. Aber was fangen wir heute damit an? Können wir heute sagen, ihr habt Jesus gekreuzigt? Die Situation ist eine andere. Die Leute haben eine Vorstellung. In diesen Versen wird auf diverse alttestamentliche Texte Bezug genommen. Joel 3, König David, kein Problem für die damals, für uns heute vielleicht schon, außer vielleicht für Leute mit Bibelstunden, Affinität über Jahre lang und Hobbytheologen, so wie manche Theologen auch. Petrus sagt, eure Schuld wird euch vergeben und ihr werdet sogar etwas von Gott bekommen, nämlich seinen Geist. Eure Schuld wird euch vergeben und ihr werdet sogar etwas von Gott bekommen, nämlich seinen Geist. Also der Begriff der Schuld bezeichnet allgemein was, was Beziehungen stört. Vielleicht auch ein Begriff, der aussagt, Schuld ist etwas, was Leben zerstört. Und wer hat das in seinem Leben nicht erlebt? Dass ich etwas getan habe, schuldig an irgendjemanden, an irgendetwas, durch irgendetwas geworden bin. Und das hat Leben und Beziehung zerstört. Schuld ist die Ursache dafür, dass Leben nicht so ist, wie Gott sich das vorgestellt hat. Dass Beziehungen nicht so sind, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Und meine Frage ist, haben wir heute dieses Schuldempfinden noch? Haben wir heute dieses Schuldempfinden noch? Haben wir damit also auch noch ein Potenzial mitgegeben, dass wir Gott zutrauen, dass er Beziehungen heil machen kann, dass er Leben heil machen kann, dass er diese Gemeinde gesund machen kann? Das heißt, dass Gräben zugeschüttet werden zwischen uns und anderen Menschen und zwischen uns und Gott? Ja, ich glaube schon. Aber das ist unser großes Gut, Leute. Dass wir dieses Empfinden für unsere eigene Schuldhaftigkeit haben. Und damit auch erlebt haben, wie gut es ist, wenn wir unsere Schuld vor Gott anerkennen. Und dann haben wir eben auch erlebt, dass Gott es durchs Herz geht, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn wir etwas tun, was nicht seinem Willen entspricht. Es geht ihn etwas an. Es macht ihn betroffen. Jedes Mal, wenn wir Schuld auf uns laden, also Leben zerstören, wie Gott es sich gedacht hat, Beziehungen zerstören, so wie Gott sie sich gedacht hat, dann kreuzigen wir sprichwörtlich Jesus. Anknüpfung. Dann zerstören wir Leben, so wie Gott sich das gedacht hat. Durch Jesus, der ja derjenige ist, der Inbegriff dessen, wie Gott sich Leben vorstellt. Er ist das Leben selbst. Er hat das Leben gebracht. Und dann stellen die Menschen fest, Mist, das mit Jesus ist passiert. Wir haben Schuld. Und diese Menschen können mit ihrer Betroffenheit nicht weiterleben, sondern sie müssen ihrer Betroffenheit Raum geben und fragen, was machen wir denn jetzt damit? Was kann denn passieren, dass diese Welt wieder heil wird? Was kann denn passieren, dass Beziehungen in dieser Welt wieder heil werden? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Und wie kann es passieren, dass ich Heilung in meinem Leben erfahre? Also, dass mein Leben nicht nur zerstörerische Tendenzen hat für Beziehungen und für Leben an sich, sondern auch Heilmachende und Heilwerdende. Und Petrus sagt, tut Buße. Tut Buße. Das war auch das erste Wort von Johannes dem Täufer, ne? Metanoiete, kehrt euren Sinn um. Also metanoiete, kehrt um, tut Buße. Heißt nicht, kehrt der Welt euren Rücken zu, sondern es heißt, ändert euren Sinn. Kehrt euch um und ändert eure Prioritäten, ändert euren Herrn. Und schaut die Welt an, schaut die Menschen an, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben und liebt sie. Und zum Zeichen dieser Umkehr soll man sich taufen lassen. Das Gemeinschaft mit Gott. Hier wird von Vergebung der Sünden durch die Taufe gesprochen. Aber ich glaube, Vergebung der Sünden, der Schuld, meiner Schuld, ist nicht an die Taufe gebunden. Aber sie zeugt davon, die Taufe zeugt davon und vergewissert. Denn auch vor der Einsetzung der Taufe zur Vergebung der Sünden gab es schon gläubige Jünger, denen die Sünden vergeben wurden. Vergebung der Sünden geschieht durch den Glauben im Symbol der Taufe. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass Glaube und Taufe ganz eng zusammengehören. Denn nur im Namen Jesu kann ich gerettet werden. Und der wird in der Taufe über mir ausgesprochen. Haben diejenigen erlebt, die sich haben taufen lassen. Diejenigen, die es gehört haben. Das bezeugt die Apostelgeschichte immer wieder. Diejenigen, die das Wort Gottes aufnahmen, ließen sich taufen. Das eine geht nicht ohne das andere. Das ist so ein Paket. Ja? Buße, also Umkehr, Taufe, Heiliger Geist, das gehört zusammen. Ein Paket, drei Inhaltsstoffe. Und das ist die praktische Antwort der Kirche auf die Frage, was sollen wir denn tun? Das ist die praktische Antwort auf die Lebensfrage der Menschen, wie gehe ich denn mit meinem zerstörten, kaputten, vielleicht auch mit meinem zerstörenden Leben um, wenn ich das erkannt habe. Wenn ich also, wie Vers 40 dann ausdrückt, auf dem Weg ins Verderben bin. Wenn ich merke, dass mein Leben irgendwie faulig und ranzig wird. Wenn ich selbst kein gutes Gefühl mehr bei meinem Leben habe. Und andere vielleicht das merken oder es auch Konsequenzen für sie hat. Ich glaube, jede Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Hört sich ein bisschen krass an, ne? Ich glaube, jede Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Petrus sagt diese Generation, er spricht sie direkt an. Und das Gericht ereignet sich durch sie selbst. Sie sprechen dieses Gericht selbst über sich. Dadurch, dass sie nicht Jesus als Herrn haben. Es ist das Gericht, das sich an ihn selbst vollzieht, das sich durch mich vollzieht. Aber die Botschaft ist, aus diesem Gericht gibt es Rettung. Aus diesem Gericht gibt es Rettung. Jesus Christus, den wir gekreuzigt haben. Und Gott wird uns unsere Schuld vergeben und wir werden Anteil an seinem Leben haben durch den Heiligen Geist. Buße, Taufe, Heiliger Geist. Und die Konsequenz dieser Botschaft ist Gemeindewachstum. 3000 Leute. Ich weiß nicht, wie die das praktisch gemacht haben mit der Taufe. Viele nahmen die Botschaft an und ließen sich taufen. Die Gemeinde wuchs um etwa 3000 Leute. Das ist etwas, wovon wir träumen, oder? So theoretisch. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, dass unsere 50-Mann-Gemeinde um 3000 Leute wächst, dann höre ich auch einige sagen, dann habe ich meine kleine Gemeinde nicht mehr. Dann wird sich vieles verändern. Was macht Petrus hier? Er redet unerschrocken. Petrus redet unerschrocken. Petrus versucht nicht zu begründen oder zu beweisen, weshalb gerade Jesus von Nazareth der Messias ist. Das tut er nicht. Und er nimmt auf die Anstößigkeit seiner Rede keine Rücksicht. Diese Botschaft muss wie eine Herausforderung klingen. Und ich wünsche uns diese Unerschrockenheit, von Jesus zu reden. Auch in dem Wissen, dass es Anstoß sein kann, dass es vielleicht sogar Herausforderung sein muss, von ihm zu reden. Die erste Predigt der neuen Kirche ist nicht Auseinandersetzung, ist auch nicht Beweisführung, sondern eher ein unerschrockenes und bekümmertes Zeugnis von Jesus, dem Messias und dem Kyrios. Und das, was Petrus durchs Herz geht, was ihm durchs Herz geht, das geht zu den Herzen der anderen. Vielleicht kennt ihr das, wenn jemand von etwas berichtet oder so erfassen ist, dass es auf euch überschwappt. Und ich glaube, das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, dass es von Petrus Herz zum Herzen der geht, die da bei ihm stehen. Gestern war ich auf einer Hochzeit, da ist das so, ne? Mensch, mein Cousin stand da vorne und seine Zukünftige kam rein und mein Cousin fängt an zu heulen. Ja, da ist auch Pipi in den Augen, ja? Das geht von seinem Herzen zu meinem Herzen. Und vielleicht ist das eine ähnliche Situation hier. Und sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann ist es die Aufgabe der Gemeinde, Antworten zu liefern. Aber wir merken, entscheidend ist, dass die Botschaft der Kirche die Menschen in ihren Herzen trifft, damit sie fragen. Und das kann nur passieren, wenn sie verstehen, was für eine Meinung Gott von ihnen hat, was Gott über die Menschen denkt. Und was sie mit ihrem Leben und wie sie es mit ihrem Leben ausdrücken können, um dieser Meinung Gottes auch Ausdruck zu geben. Wenn Gott gut über mich denkt, obwohl ich mein Leben als faulig und ranzig erlebe, wie drücke ich das denn aus? Kirche, Gemeinde, auch wir hier, wir rufen zu einem neuen Leben mit Jesus. Was uns zu Herzen geht, durch das Herz geht, hat seinen Ursprung in Gottes Herz und es wird verkündet an diejenigen, die es noch nicht erlebt haben. Gott drängt auf dieses neue Leben, das sich erfüllt, wenn er wiederkommt, aber jetzt schon anbrechen kann. Durch dich, durch alle von uns hier. Fängt das an. Wir sind Teil davon. Unerschrocken wird die Botschaft, unsere Botschaft, die Botschaft der Kirche durch die Kraft des Geistes Gottes. Das heißt, die Botschaft wirkt unerschrocken, weil wir nicht auf uns selbst bauen, sondern Gott bewirkt das Wachstum. Er schenkt Menschen, steht auch hier. Gott wird zu seiner Gemeinde rufen und wir rufen in seinem Auftrag. Und es geht niemals darum, für uns Gott zu ersetzen, sondern dass wir uns in den Dienst dieses Rufes stellen. Aufgrund dessen, was wir erlebt haben, aufgrund dessen, was uns tagtäglich auch ins Herz sticht, was uns betroffen macht. Warum ist es so wichtig? Damit verliert die Kirche ihre eigene Macht. Und sie gründet sich auf jemand anderen. Wir geben unseren Machtanspruch auf. Kirche, Gemeinde, Glaube, das darf kein Machtinstrument sein. Ich glaube, dann geben wir die Botschaft vom Evangelium preis. Wir gründen uns auf jemand anderen und auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Botschaft, die ich euch, die ich dir heute Morgen zusagen darf, durch den Geist Gottes ist, Gott ist frei für dich. Da steht nichts mehr zwischen euch. Das muss es nicht. Gott hat keine Angst vor dir. Vielleicht denkst du, oh Gott muss Angst vor mir haben, weil ich Schuld auf mich geladen habe. Ja, Gott hat keine Angst vor Schuld. Gott kennt dich durch und durch. Gott ist total unerschrocken dir gegenüber. Gott ist unerschrocken dir gegenüber. Und er möchte, dass du deinen Sinn änderst. Er möchte dich auch ermahnen und warnen. Du bist auf dem Weg ins Verderben, dein Leben wird mal faulig und ranzig. Und er möchte dir etwas schenken, nämlich seinen Heiligen Geist. Was sagst du jetzt? Vielleicht fragst du dich, was soll ich denn jetzt damit tun? Und ich glaube, Gott findet eine Antwort gemeinsam mit dir. Und während der Lobpreiszeit lade ich euch ein, in dieser Frage, die Leute damals, die Botschaft gehört haben, mal nachzugehen. Was soll ich denn jetzt tun? Was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Buße, ist das ein Thema für mich? Umkehr, hört sich liebevoller an? Taufe, ist das ein Thema für mich? Heiliger Geist, ist das ein Thema für mich? Was soll ich jetzt tun? Und dann sind wir als Gemeinde hier, um einander zu unterstützen und zu tragen. Herzliche Einladung, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Amen.